Wir sind heute Morgen hier zusammen, um in die Psalmen einzusteigen. Ein Psalm Davids, einer der bekanntesten Sprüche, wenn man die Psalme liest, dass man sagt, ein Psalm Davids. Mein Name ist Björn Husfeld, ich darf euch heute mit reinnehmen in diesen Gottesdienst oder in diese Predigt, in das, was Gott einfach durch die Psalmbeter, Psalmschreiber uns zu sagen hat. Die Psalmen, wir fangen heute an und wollen an den nächsten Sonntagen in die Psalmen reinschauen. Die Psalmen, das ist das Gebetsbuch der Bibel. Eigentlich kann man sagen, das ist fast wie das Gesangbuch der Israeliten. Das wurde immer benutzt, wird auch bis heute benutzt, dass diese Psalmen genutzt werden, dass die jüdischen Gläubigen auf dem Weg in der oder zur Synagoge die Psalmen nutzen und beten. Die Psalmen, das ist dafür da, dass wir einfach Gott die Ehre geben. Und darum soll es die nächsten Wochen gehen, dass wir Gott loben und preisen. Und heute starten wir logischerweise mit Psalm 1. Und der Psalm 1, ich lese ihn, auch wenn ich die Übersetzung nicht immer nutze, heute aus der Luther-Übersetzung, weil Martin Luther es geschafft hat, die Psalmen auf eine wunderbare Art und Weise zu übersetzen, dass sie einfach einen wunderschönen Sprachklang haben. Und ich mache euch Mut, wenn ihr das lest, gerade jetzt Psalm 1, dass ihr das mal in Luther nachlest, wie er das geschrieben hat und wie er die Sprache dort verwendet hat. Und wenn ihr es aufschlagen wollt, Psalm 1, die Verse 1 bis 6, das wäre der ganze Psalm übrigens, dort heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Vater, danke, dass wir diesen Psalm haben dürfen, dass wir es lesen dürfen, dass es so startet, dass wir ja gegründet sein dürfen und können in deinem Wort, in dir, in deiner Gegenwart. Danke, dass du diese Gegenwart öffnest und dass du auch jetzt unsere Herzen öffnen willst, unsere Gedanken freimachen willst, um auf dich zu hören und uns von dir ausrichten zu lassen. Amen. Und was sagt dieser Psalm 1 oder was sagen die Psalmen generell oder worum geht's in dem Psalm? Ich habe gerade schon erwähnt, das ist das Gebets- und Gesangbuch. Die Psalmen sind aufgeschrieben und wir werden in den nächsten Sonntagen immer wieder in die Psalmen reinschauen. Und ich mache euch Mut, gerade jetzt die Zeit zu nutzen, entweder diesen Monat oder auch bis Weihnachten mal die Psalmen durchzulesen. Weil es wirklich eigentlich eine Schatzkammer. Spurgeon schreibt das so schön, das ist eigentlich die Schatzkammer Davids oder die Schatzkammer Gottes. Da wird beschrieben, wie wir mit Gott reden können, wie wir mit Gott leben können, was Gott ausmacht, wie wir ihm begegnen können. Und das geht bis heute so. Nicht nur, dass die Israelis das benutzen oder die jüdischen Gläubigen, sondern es prägt auch unseren christlichen Glauben, dass die Psalmen uns immer wieder begegnen, dass sie unseren Alltag bestimmen. Und im Alltag war es auch bei den Israelis drin. Es war für jede Lebenslage was da. Lob, Dank, Anbetung, so wie wir es gerade auch gesagt haben. Es ist auch schön zu sehen, dass viele unserer Lieder heute durch Psalmen geprägt sind. Weil die Psalmen einfach eine wunderschöne Art sind, Gott zu loben und zu preisen. Und trotzdem sind da auch Sachen drin wie Klage, Leid, Sorgen. Dass man einfach vor Gott geht und sagt, das belastet mich gerade. Und das kann ich dann vor Gott ablegen. Es sind auch wunderschöne zum Beispiel Wallfahrtspsalme drin. Müsst ihr euch das mal vorstellen, wer zusammen zum Gottesdienst geht und dann nicht nur zum Gottesdienst geht, sondern auf dem Weg zum Gottesdienst Psalmen singt. Das haben die Israeliten immer gemacht. Dass sie auf dem Weg zum Tempel gemeinsam gesungen haben. Wie cool wäre das, wenn wir gemeinsam hier zum Gottesdienst gehen würden und auf dem Weg singen würden. Das wäre auf jeden Fall was, wo die Leute denken würden, was machen die denn da? Ja, wo gehen die denn hin? Die singen jeden Sonntag miteinander und gehen dann da in die Fuggerstraße rein. Das war also auch ein deutliches Bild dafür, dass man miteinander vor Gott geht. Also es ist gemeinschaftsverbindend. Und es nimmt einen halt in den Alltag mit hinein, aber hebt auch immer wieder besondere Dinge heraus. Und im Psalm 1, da geht's los und da sind die Psalmen so, dass es immer wieder aufzeigt, in welcher Welt wir leben. Wie gesagt, ich mache euch Mut, dass ihr die Psalmen mal durchlest. Also wenn ihr nicht alle Psalmen durchlest, dann zumindest einige. Versucht mal so weit zu kommen wie möglich, weil es sind ja schon 150. Und dann werdet ihr sehen, dass viele von denen von David kommen. Und also eigentlich die meisten, 73, kommen von David. Und er nimmt uns hier mit rein in den Psalm 1 und sagt, hier haben wir eine Gegenüberstellung. Und das ist das Wichtige, dass wir hier sehen, es gibt die Gottlosen und die, die mit Gott unterwegs sind. Die, die bei Gott sind und die, die nicht bei Gott sind. Gerechte und Ungerechte oder Gottlose. Und das, was wir hier lesen, das macht den Unterschied deutlich, der da ist. Zwischen denen, die Gott folgen und denen, die Gott nicht folgen. Im Grunde kann man sagen, dieser Psalm, den ich gerade gelesen habe, der ist schwarz und weiß. Es gibt nur das eine oder das andere. Da ist kein Zwischending. Also entweder du bist mit Gott unterwegs oder nicht. Das ist das, worum es geht. Und es ist auch so, dass gesagt wird, die Gottlosen werden vernichtet. Und wer mit Gott unterwegs ist, der wird alles Gute haben. Das habe ich aber festgestellt oder auch mit verschiedenen Gruppen geredet und letzte Woche schon darüber gepredigt. Das sieht bei uns nicht immer so aus. Also wenn heute Menschen sagen, ich habe nichts mit Gott zu tun, ich mache, was ich will, dann geht's denen nicht schlecht. Also zumindest schaut's nicht so aus. Es ist nicht so, dass jeder, der sagt, ich achte auf mich und versuche so viel Gewinn wie möglich zu machen, dass dem schlecht geht. Oft ist es genau umgekehrt, dass die dann eher viel Geld haben und alle Möglichkeiten haben. Die sind reich und das, was der Psalm hier anspricht, das findet sich nicht in der Welt unbedingt so wieder. Sondern oft geht es denen, die auf sich schauen, gut. Frei nach dem Motto, wenn jeder auf sich schaut, ist nach jedem geschaut. Und das ist dieses, was wir in dieser Welt immer wieder haben. Und da sagt aber dieser Psalm 1, eigentlich geht es darum, dass wir uns an Gott halten. Und die Zusage ist, das ist jetzt ein bisschen eine Vertröstung, im Endeffekt ist ja doch Gott. Es kommt ja alles bei Gott raus. Aber es soll nicht bei dieser Vertröstung bleiben, sondern ich möchte es ein bisschen ausführen, dass diese Auswirkungen, die wir hier sehen in dem Psalm, dass das einen Unterschied macht im Leben, je nachdem, wie wir handeln. Und da haben wir diese Beschreibung von zwei Menschen oder zwei verschiedenen Arten, diese Leute, die dort unterwegs sind. Der eine, der gottlos ist und der andere, der ein Gerechter ist vor Gott, der Gott sucht. Und da heißt es zum Anfang, wohl dem, der nicht wandelt, der Lust hat am Wort des Herrn, ja, sogar Tag und Nacht darüber nachdenkt. Das ist schon ein ziemlich starker Anspruch. Mal kurz Hand hoch, wer hat das diese Woche so gemacht, Tag und Nacht im Wort des Herrn verbracht? Irgendwer? Ja, also dieses Tag und Nacht in seiner Gegenwart zu sein, das ist schon ein hoher Anspruch. Und wenn man sich das so durchdenkt, dann kommen einem immer wieder Zeiten, wo man sich denkt, das war jetzt nicht immer so. Aber eigentlich geht's darum, wem oder was gebe ich meine Zeit? Von was lasse ich meine Zeit prägen? Wenn wir in dieser Welt unterwegs sind und Tag und Nacht mit Gott verbringen, also ihm begegnen. Nicht immer nur, dass wir in der Bibel lesen, sondern auch, dass wir beten, dass wir mit Gott reden, dass wir uns darüber austauschen, dass unsere Gespräche davon geprägt sind, was unsere Beziehung zum Herrn ausmacht. Und das nicht nur am Sonntag, sondern tagtäglich. Dass wir das in unseren Alltag mit einbauen. dass wir sagen, wir wollen mit Gott unterwegs sein. Wir wollen uns unter seinen Segen stellen. Wir wollen in Gebet und in Verbindung mit Gott bleiben. Das wollen wir, dass es uns prägt. Und diese Prägung, das bedeutet, dass ich überhaupt Lust dazu habe. Also er hat Lust daran, im Psalm 1, am Wort Gottes dran zu bleiben. Immer wieder geht es mir so, dass man sieht und merkt, man nimmt sich nicht die Zeit und man hat auch gar nicht die Lust, jetzt nochmal weiterzulesen, tiefer zu lesen. Gestern haben wir das bei der Leitungsrunde so gehabt, dass man am Anfang, wenn man so in die Stille reinkommt, weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, eine Dreiviertelstunde, Stunde Stille zu machen, dass man am Anfang denkt, boah, 10 Minuten, oh, Viertelstunde. Aber dann auf einmal kommt's, dass man sich denkt, oh, die Zeit ist schon vorbei. Jetzt bin ich eigentlich gerade drin. Jetzt habe ich gerade Lust, weiterzumachen. Also wir hätten gestern auch wahrscheinlich noch eine Stunde oder zwei weitermachen können, dann hätten wir halt nichts anderes weitergebracht. Aber es wäre eine geniale Zeit im Wort Gottes gewesen. Und so war es auch schon gerade der Vormittag geprägt von dem, wie wir im Wort Gottes miteinander unterwegs waren. Und das prägt uns, das prägt den ganzen Tag, das prägt unser Leben. Und wir stellen uns unter seinen Segen. Und dann ist die Frage, nehme ich mir die Zeit? Ist das meine Priorität? Will ich Zeit mit Gott verbringen? Möchte ich Lust daran haben? Oft ist es so, dass ich lieber eine Stunde auf Instagram gehe oder Videos auf YouTube oder TikTok anschaue oder mich anders ablenke und Zeit verdaddel oder noch irgendwas zu tun habe, anstatt Zeit im Wort Gottes zu verbringen. Und das ist eigentlich gefährlich. Zurzeit seht ihr das immer wieder, wenn man rausgeht, dass Felder so aufgebrochen sind. Die Erde brach liegt. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, versucht mal über so ein Feld zu gehen, ohne dreckige Füße zu kriegen. Es geht nicht. Also das, wo ich mich aussetze, das prägt mich. Und dann werde ich dreckig. Und deswegen gehen wir, wenn wir spazieren gehen, also zumindest meine Frau und ich, wir gehen normalerweise nicht über den Acker, der frisch gepflügt ist. Ich, weil ich sonst Ärger kriege wegen der Wäsche, und meine Frau, weil sie sagt, sie mag den Dreck nicht. Also man schaut, wo man hergeht. Und genau so sollte es im Wort Gottes sein. Oder wenn man schaut, ihr seht wahrscheinlich auch oder kennt vielleicht auch diese Spuren, die im Wald, wenn Holz gemacht wird, wenn dann so richtig tiefe Spuren gezogen werden. Und dann versucht mal, wenn ihr ein Auto oder von mir aus auch einen Geländewagen habt, dann versucht mal, aus so einer Spur wieder rauszukommen. Eine Spur, die einmal gelegt ist, da kommt man sehr schwer wieder raus. Und da ist die Frage, wie lege ich diese Spur? Welche Spur lege ich in meinem Leben? Lege ich eine Spur mit Gott? Ist das das Gute oder lege ich eine andere Spur? Womit umgebe ich mich? Und es ist meine Entscheidung und mein Wille, dass ich sage, ich möchte mich mit Gott umgeben. Ich möchte mich mit Positivem umgeben, möchte mich mit anderen Menschen umgeben, die auch Gott als Zentrum haben. Möchte mich in ein Umfeld begeben, was von Gott geprägt ist. Und das ist meine Entscheidung, dass ich sage, ich möchte das tun. Und das ist das, was Gott dann segnen wird, dass er sagt, ich hebe das heraus und möchte, dass du dadurch gesegnet wirst. Dass in deinem Leben besser wird. Das ist das, was Gott für uns hat und was er uns auch verspricht, wenn wir Lust haben an seinem Wort, dass er uns begleiten wird. Ganz anders sind die anderen Menschen, die Spötter, die dort sind, die Gottlosen, die nichts damit zu tun haben wollen. Die sagen, ist mir alles egal, ich mache, was ich will, Hauptsache, ich komme zu meinem Ziel. Diese zweite Person, dieser zweite Mensch, ist im Psalm 1 relativ wenig beschrieben. Es liegt auch daran, dass er eigentlich am besten beschrieben ist durch Psalm 2. Eigentlich gehören Psalm 1 und 2 direkt zusammen. Die sollten eigentlich nicht voneinander getrennt gelesen werden. Denn es geht dort weiter in Psalm 2, dass er sagt, wie sind denn diese Gottlosen? Wie sind denn die, die nichts mit Gott zu tun haben? Und dann steht dort interessanterweise drin, in Psalm 2, das sind die Menschen, die sich bewusst von Gott trennen wollen. Die sagen mit Gott, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Es heißt dort, ja, ich will mich trennen und die Ketten von Gott ablegen, die Ketten sprengen und die Seile, die mich an Gott binden, zertrennen. Das ist das, was diese Spötter machen. Oft ist es so, dass ich das höre, bis heute, immer wieder, ja, Gott und ihr Christen, ihr seid ja eigentlich nur Spaßbremsen. Ja, ihr Christen dürft ja eh keinen Spaß haben. Ihr dürft ja nicht machen, was ihr wollt. Ihr müsst euch immer nur an Regeln halten. Und dann sagen sie, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir trennen uns davon. Wir machen bewusst unsere eigenen Sachen. Wir lassen uns nichts verbieten. Und das ist interessanterweise nicht nur im Psalm 1 so und Psalm 2, sondern das zieht sich durch die ganze Bibel. Es fängt ganz am Anfang an. Adam und Eva, wenn man das so sieht, also immer wieder kommt man zu Adam und Eva und sieht dort, dass sie einen wunderbaren Garten haben und Gott sagt ihnen aber, ihr dürft nicht von allem essen. Und jetzt die Frage, wie viele der Früchte, Fruchtsorten waren verboten? Wie viele? Eine. Also eine war verboten. Und was kommt? Ah, Gott gönnt euch das nicht. Hat Gott echt gesagt, ihr sollt nicht von dem Obst essen? Ja, schon, wir dürfen aber. Ja, aber seht ihr, er verwehrt euch ja das Obst. Er sagt, ihr dürft nicht davon essen. Ein Baum, von dem sie nicht essen durften. Es zieht sich übrigens bis heute durch. Wenn ihr wollt, dass jemand etwas tut, dann verbietet es. Immer ein ziemlich guter Garant dafür, dass man dann doch sagt, das wirkt jetzt interessant. Friedrich der Große hat damals, als er die Kartoffel eingeführt hat, nicht ganz so viel Erfolg gehabt. Und dann hat er gesagt, wir bewachen jetzt einfach die Kartoffelfelder, stellen da Soldaten drumherum, damit die nicht geklaut werden. Und dann waren alle so, oh, was ist denn das Besonderes? Und dann hat er den Soldaten gesagt, nachts passt einfach nicht so auf. Und dann sind die Leute aufs Feld gegangen und haben sich die Kartoffeln geholt. Und haben gemerkt, ah, so schlecht ist das gar nicht. Und so wurde die Kartoffel verbreitet. Bei uns im Preußischen. Hier in Deutschland. Einfach etwas zu verbieten. Das klappt übrigens bis heute, wenn ihr wollt, dass jemand ein Buch liest, sagt, ah, das ist gar nicht so interessant, das ist nichts für dich. Also klappt vor allem bei Jugendlichen sehr gut, oder bei Teens und Kindern. Nee, das ist nichts für dich. Du bist noch nicht so weit. Ja. Das vielleicht später irgendwann mal. Und ruckzuck sind die Leute interessiert. Und dann lasst es aber auch irgendwo liegen, wo man drankommt. Zum Beispiel am Klo, dass man dann sieht, oh, das war doch das Buch, was mir verboten wurde. Dann schaue ich doch mal rein. Ja. Das sind so Sachen, das ist interessant, dass wir als Menschen so ticken, dass das, was untersagt ist, dass wir das haben wollen, dass wir da hinstreben. Und das Gute eigentlich nicht wollen. Und das spricht der Psalm 1 an, der sagt, geh doch zu dem hin, was gut für dich ist. Es zieht sich durch die ganze Geschichte Israels. Im Jeremia wird das auch schön beschrieben. Der Jeremia schreibt das in Kapitel 2 und 5, dass er sagt, wenn ich mir das Volk Gottes anschaue, sind sie weit weg von Gott. Sie wollen nichts mit seinem Wort zu tun haben. Und der Jeremia schreibt, es macht ihn traurig zu sehen, wie bös diese Welt ist. Man könnte durch die ganze Bibel gehen, aber ich möchte euch das auch noch mit reinnehmen in die Kirchengeschichte, in unsere Geschichte hinein. Die Losung vom Freitag, dem 31. Oktober, die haben wir gelesen und da heißt es, ich habe die gelesen und habe gelesen, dass dort Jeremia 2,29 steht, nach mir, oh, das passt ja zu meinem Bibeltext. Wie könnt ihr rechten mit mir? Ihr seid alle von mir abgefallen, spricht der Herr. Jeremia 2,29. In Römer 3, Verse 22, 24 steht dazu, es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder unter Mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und dazu lese ich einen Text von Peggy Meehan, Jerusalem, 600 vor Christus. Jeremia ruft zur Umkehr. Er sieht Glauben und Gerechtigkeit verblassen. sieht Menschen Gott vergessen und falsche Wege gehen. Das, was er sagt, klingt unbequem. Prag, 1410. Jan Hus predigt mutig und klar. Er sieht und benennt Machtmissbrauch, Reichtum und Verlogenheit und bezahlt dafür mit seinem Leben. Wittenberg, 1517. Martin Luther stellt sich öffentlich gegen den Ablasshandel, nimmt den Ruf nach Erneuerung wieder auf. Kritik, Verfolgung und Lebensgefahr folgen auf dem Fuße. 2025. Und wir so? Wie stehen wir dazu, wenn Rassismus, Diskriminierung und antidemokratische Stimmen laut werden? Reformation geschieht, wo Menschen wach bleiben, aufstehen, den Finger in die Wunden legen und auch wenn es weh tut. Dieser Text von Peggy Meehan, der hat mich angesprochen oder den fand ich gut, weil es einfach das ist, was wir aus dem Psalm 1 sehen. Wenn wir in Gott sind, dann haben wir in Gott einen Kompass. In Gott haben wir den Weg des Gerechten. Wenn wir uns an sein Wort halten, dann wissen wir, worum es geht. Und dann heißt es, dass wir ein anderes Leben führen können. Das heißt dann aber auch, dass wir uns nicht mit Gottlosen umgeben sollten. Wohlgemerkt heißt es nicht, dass wir keinen Kontakt zu ihnen haben dürfen, sondern mit wem verbringen wir den Hauptteil unseres Tages? Von wem lassen wir uns hauptsächlich prägen? Wir sollen Kontakt haben zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir sollen auch mit ihnen reden, aber wenn mir jemand sagt, naja, also meine besten Freunde sind nicht in der Kirche, kennen Gott nicht, mit denen komme ich am besten aus, dann würde ich sagen, das ist gefährlich. Denn das ist dann Sitzen, wo die Spötter sitzen. Dass man sich eben nicht prägen lässt von Gott. Wichtig ist, dass ich mir meine Kontakte, gerade mit Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, erhalte. Dass ich schaue und danach suche, dass ich im Rat sitze, der nach Gott sucht. Und mich davon prägen lasse. Dass ich dann durch diese Prägung auch den Menschen begegnen kann, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Weil ich dann, wenn ich immer Zeit mit Gott verbringe, immer mich auskenne in seinem Wort, immer weiß, was die Bibel sagt, dann auch wissen und sehen kann, was ich Menschen antworten kann, wenn sie sich von Gott trennen wollen, wenn sie Probleme haben, wenn sie unterwegs sind, weil ich aus Gott heraus antworten kann. Und dazu ist wichtig, dass wir so sind, wie es im Psalm 1 heißt. Dieses wunderschöne Bild von einem Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an, wenn ich in Spanien bin. Weiß nicht, wer von euch hat schon mal Urlaub in Spanien gemacht? Also einige. Wer war denn da nicht an der Küste, sondern eher im Inland? Weil wenn man von der Küste wegkommt, dann sieht man, da ist dann nicht mehr so schön und alles toll hergerichtet in diesen ganzen Ressorts und alles bewässert, sondern da ist dann teilweise, also in Südspanien, Malaga, war ich jetzt einige Male, und da fährt man dann durch und sieht, da ist alles braun, grau, und dann sieht man auf einmal so einen Fluss. Und wie erkennt man den Fluss in Spanien? Wer weiß das? Was? Genau, also man sieht den Fluss eigentlich gar nicht, sondern sieht nur, wo kommen auf einmal diese, da schlängeln sich auf einmal so massig Bäume da lang. Man sieht das in der Entfernung, wo das hergeht, und denkt sich, okay. Und dann fährt man da runter und sieht, da unten ist ein Fluss. Und dasselbe haben wir auch, wenn ihr mal auf Google Maps, sieht man das so schön. Also Ägypten ist für mich eigentlich immer gefühlt Wüste. Also das ist ja hauptsächlich Wüste, aber wenn man da hinschaut, wo ist dort grün? Am Nil entlang. Das sieht man sehr schön am Bild bei Google Maps, dass da am Nil entlang alles grün ist. Freunde von uns waren dort im Sudan und die haben gesagt, am Nil, da haben wir unser Stückle, da haben alle ihr Stückle, da ist Leben. Wenn die was anpflanzen, dann machen die es in der Nähe vom Nil, weil da ist Wasser. Also dasselbe habt ihr zum Beispiel auch in Israel. Wo ist da grün? Am Jordan hauptsächlich. Wobei die Israeliten, die haben es hingebracht, dass sie das Wasser so verteilt haben, dass Israel auf einmal ganz grün ist, weil sie dieses Wasser nutzen. Und dann wird Israel einfach durch das Wasser vom Jordan gesegnet. Das sind so Bilder, die wir auch haben, dass wir sagen können, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und das sind nicht so Wasserbäche oder Flüsse, wie wir es hier haben, wo wir jetzt im Herbst, wer jetzt zum Neckar geht und denkt, Gott hat doch gesagt, ein Baum, der am Wasser pflanzt, wird immer Frucht bringen zu seiner Zeit und immer grün sein. Stimmt ja bei uns nicht. Die lassen jetzt auch die Blätter fallen. Und trotzdem sind die Bäume, die an den Flüssen sind, prächtiger, schöner, weil die einfach am Wasser sind. Und das ist das, was wir auch als Einladung haben, dieses Bild von den Bäumen. Dass wir sein sollen wie ein Baum, verwurzelt und im Wasser. Und das Bild zieht sich auch wieder durch die ganze Bibel. Wir fangen ganz am Anfang an, dass die Bäume da sind, die gepflanzt sind von Gott. Aber möchte nur ein paar Bilder rausnehmen. Das ist zum Beispiel Lukas 13, Vers 6, folgende. Wo es heißt, da ist so ein Feigenbaum. Und der bringt keine Frucht. Und dann sagt der Arbeiter im Weinberg, lass mich da Wasser hinbringen, graben, lass ihn mich segnen, so dass er Frucht bringt. Und dann wird was daraus werden. Gib ihm Wasser und es wird Segen werden. Was dann auch unsere Aufgabe als Gemeinde ist, dass wir hier ein segnendes Umfeld sind. Ein segnendes Umfeld für uns alle, dass wir uns gegenseitig ermutigen, aber auch zum Beispiel für die vom Kindergottesdienst oder die von XL, für die Jungscharen, Teenkreise, Jugendkreise, für alle Kreise, die da sind, dass wir uns gegenseitig ermutigen, an dieser Quelle des Lebens zu bleiben, die Christus ist. Christus sagt das auch. Er sagt das in Johannes 4, Vers 14 und 7, Vers 37. Er ist das lebendige Wasser, das kommt von ihm. Wenn wir in ihm bleiben, dann haben wir das Leben. Wir sollen in dieser Quelle bleiben und Frucht bringen, lebendige Frucht bringen, so wie es in Johannes 15, 1 bis 5 beschreibt, dass wenn wir in ihm sind, im Weinstock, dass wir dann Leben bringen, Frucht bringen können. Und dass wir wissen dürfen, in ihm verwurzelt zu sein, das bringt Leben. Und dass dann auch in Ewigkeit, dass da dieses Bild ist, und da wird es auch in der Bibel abgeschlossen, in der Offenbarung 22, die Verse 1 bis 3. Vom Thron Gottes wird eine Quelle ausgehen und ein Fluss sein, der sich durchzieht durch das neue Jerusalem. Und an diesem Fluss wird zur Rechten und zur Linken der Baum des Lebens sein, der 12 Monate im Jahr Frucht trägt. Und das ist die Zusage, die wir haben, dass wir die Ewigkeit an und mit dieser Quelle verbringen dürfen. Eben mit Jesus Christus. Und was euch bleibt, ist eine Ermutigung, drin zu bleiben, in dieser Quelle, im Wort Gottes, in ihm, in Jesus Christus. Dass wir durch Zeit mit Jesus, durch Zeit im Wort Gottes, durch Gebet uns prägen lassen und uns auch gegenseitig daran erinnern, Zeit mit ihm zu verbringen. Dass wir uns mit Menschen umgeben, die sich von ihm prägen lassen, aber uns auch zu ihm ziehen lassen, zu Jesus ziehen lassen. Wenn du das heute zum ersten Mal hörst und denkst, was ist denn das für eine Quelle? Worum geht's da überhaupt? Dann lass den Tag heute nicht verstreichen, sondern komm hinter auf mich zu. Und dann lass uns drüber reden, wie diese Quelle des Lebens das Leben verändert. Wie wir dadurch ein lebendiges Leben kriegen in Christus. Lass dich heute einladen. Lass dir aber auch heute Mut machen, in dieser Quelle des Lebens neu verwurzelt zu sein, wieder durchzustarten. Denn er, Jesus Christus, hat uns befreit. Er will uns leiten und erfrischen, so wie es im Psalm 23 sagt. Er will uns frisches Wasser geben, Wasser, was uns Leben bringt, wie es in Johannes beschreibt. Jesus Christus will uns ewiges Leben geben, Ewigkeit mit ihm, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, an diesem lebendigen Wasser, was uns beschrieben wird. Sei heute verwurzelt in dieser Quelle. Nimm das mit in die nächste Woche, verwurzelt zu sein in dieser Quelle des Lebens, im Wort Gottes. Lass dich einladen, in diese Zeit in diesem Wasser, an diesem Wasser, an Jesus Christus zu verbringen, mit Jesus Christus zu verbringen und diese Woche und die nächsten Monate ihm zu unterstellen. Und lasst uns das auch zum Gebet machen. Ja, Herr, du weißt, dass du als Vater deinen Sohn gesandt hast, damit wir die Ewigkeit bei dir verbringen können. Dafür sei dir Lobpreis und Ehre, dass du uns deinen Sohn schenkst. Danke, Jesus, dass du gekommen bist und dass du das lebendige Wasser bist und dass du in Ewigkeit mit uns unterwegs sein willst. Du, Herr, bist die Quelle des Lebens und in dir wollen wir verwurzelt sein. Amen.